Und da habe ich dann natürlich dummerweise mit meinem, sag ich mal, jetzt mit meinem Krüppelbein dann ein Pferd abgeladen, was mir dann ja in die Schulter gesprungen ist, mich umgerissen hat. Wo ich mir erstmal gleich nochmal die andere Seite, die Schulter da ganz zerfetzt, der zweite Unfall. Ja, und dann musste ich einfach darauf hören, dass ich einfach ja wegbleiben muss von den Pferden und was ich immer mein Leben lang super gut konnte, dieses Handling mit den Pferden. Ich muss mich jetzt einfach neu erfinden.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Alle zwei Wochen gibt's den Podcast von und mit Pferdewetten.de und immer mit einem hochinteressanten Gast, der irgendwie was mit dem Rennsport zu tun hat. Wir schauen natürlich immer, dass das irgendwie am besten einen Bezug zu einem der kommenden Renntage hat, so wie wir es auch vor zwei Wochen gemacht haben, als Nikolaus von Miltitz am Start war. Da durfte ich ja das Saisonopening in München Riem moderieren und er ist dort als Rennkommentator ja schon seit vielen, vielen Jahren aktiv. Und da habe ich mir gedacht, das passt ja richtig gut, wenn wir den einladen. Und in dieser Woche, da ist es so, dass ich mal ein bisschen zurückblicken möchte auf den letzten Renntag, den ich moderiert habe, nämlich am 1. Mai, den Hannover 96 Renntag. Über 20.000 Besucher waren da in Hannover auf der Neuen Bult, so heißt die Rennbahn dort. Und da habe ich immer einen Wettexperten neben mir stehen und das ist Stefan Wegner. Und da habe ich mir gedacht, das passt doch ganz gut, wenn wir den heute mal einladen, mit dem ein bisschen darüber sprechen, was der alles so in der Vergangenheit gemacht hat. Ich wusste ja schon, dass der früher Amateurreiter war, sehr erfolgreich auch, später dann als Hindernisjockey auch sehr erfolgreich war, dann war er Trainer mit ein paar hundert Siegen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste gar nicht, wie erfolgreich Stefan Wegner eigentlich gewesen ist. Hab das jetzt mal alles so ein bisschen ergoogelt. Vielen Dank da nochmal an die Leute, die die Statistiken bei Deutscher Galopp und vor allem auch bei Turf Times pflegen. Und hab da gesehen, der ist Hindernis-Champion 1984, 85, 86, 87 gewesen. War davor drei Jahre lang Amateur-Champion von 1980 bis 82. Hat knapp 350 Siege als Trainer auch hingelegt und ist auch Hindernis-Weltmeister geworden. Also das ist schon richtig krass. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Grüß dich, hallo, servus, lieber Stefan.
Servus, hallo, Alexander, grüß dich.
Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich habe das alles so ein bisschen unterschätzt, wie erfolgreich du eigentlich warst. Das ist aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass deine ganz, ganz großen Zeiten, besonders im Sattel, halt auch so rund um mein Geburtsjahr herumliegen. Also von dem her hoffentlich verzeihst du mir das, dass ich das nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Aber du warst, ich habe mal nachgeschaut, viermal Hindernis-Champion, dreifacher Amateur-Champion, das Ganze so irgendwie zwischen 1980 und 1987. Weltmeister bist du auch geworden, damals über die Hindernisse. Also da reden wir gleich drüber, aber du bist grundsätzlich, glaube ich, so ein Typ des Understatements, oder? Du gehst da nicht so krass mit hausieren, dass du das alles geschafft hast, ne?
Nein, ja, das ist ja auch Vergangenheit, ist ja schon lange her, aber im Endeffekt, wenn man das reflektiert nochmal so im Nachhinein, das nimmt ein keiner, aber damit kann ich auch in der heutigen Zeit jetzt auch nicht irgendwo ja, punkten. Das ist eben lange her, das war toll. Es war auch eine andere Zeit. Es gab Hindernisrennen und ja, es ist einfach auch, es ist schon sehr, sehr lange her und es kommt auch nicht gut an, wenn man dann, also ein paar Freunde von mir so, die sagen schon, oh, hallo Weltmeister, so, ne? Also so scherzhaft, ne? Also so aus dem engeren Kreis, da ist so ein klein bisschen Spitzname Weltmeister, sagen sie schon noch, aber ja, das jetzt zählt es nicht, aber damals war es natürlich schon eine tolle Performance.
Ne? Ja. Ich habe als Besitzer genau vier Rennen gewonnen. Also ich selbst, meine Eltern ein paar mehr, aber ich selbst vier Rennen. Zwei Ausgleich vier, ein Ausgleich drei und ich weiß gar nicht, das andere war, glaube ich, normales Main-Rennen. Und diese vier Ehrenpreise von diesen vier Rennen, wie gesagt, zweimal Ausgleich vier, einmal Sieglosen, einmal Ausgleich drei, die stehen ganz prominent bei mir im Eingangsbereich. Und jeder, der da vorbeikommt, der muss die sich erstmal quasi anschauen. Also ich weiß gar nicht, was los wäre, wenn ich da einen Weltmeisterpokal stehen hätte. Wie viel Ehrenpreise hast du denn eigentlich noch zu Hause? Muss ja eine Menge sein, oder?
Ja, also den Weltmeisterschaftspokal habe ich natürlich noch. Der war auch riesengroß und ins Flugzeug. Der wurde dann auch zweimal gecheckt und so, was schon ein bisschen ungewöhnlich war. Aber ich habe meinen, ich sag mal, damals in den Amateuren, also ich war ja erst Amateur, habe viele Rennen und das war Standard, dass man da schöne Ehrenpreise gekriegt hat. Mhm. Also so gerade die Amateur-Sponsoring aus dieser alten Amateurschule heraus und das war immer so, so hochherrschaftliche Ehrenpreise. Die hat meine Mutter immer alle gesammelt, bringen das Bürsten mit nach Hause, bringen das nach Hause. Für mich hatte das jetzt gar keinen so individuellen Wert. So, ne? Ich habe das genossen, Rennen zu reiten und den Plunder mitgenommen, meiner Mutter abgeliefert und sie hat das immer schön gesammelt und dann habe ich es natürlich dann irgendwo mal mitgenommen. Aber einen Großteil habe ich, muss ich jetzt auch mal zugeben, ich habe einen Großteil auch auf dem Flohmarkt dann irgendwann mal verkauft, dieses ganze Silberzeug und so, weil es doch zu, ich bin nicht so ein Sammler und ich halte da nicht so dran fest an solchen Dingen. Ne? Der Weltmeisterschaftspokal, der steht ja noch. Also
das ist ja logisch. Ja. Nee, aber ich weiß, da gab es ja auch schon Diskussionen, auch schon irgendwie bei Facebook und so, wo sich Leute da gestritten haben, was ist ein schöner Ehrenpreis und braucht man das überhaupt und ist irgendwie nicht ein Fresskorb oder eine Flasche Wein oder was weiß ich was besser irgendwie. Mhm. Also ich muss halt sagen, wenn du so ein kleiner Besitzer bist wie ich jetzt, da bist du halt total stolz und da sage ich halt, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, 2.000 oder eher 3.000 Euro im Monat für dein Pferd ausgibst, dann machst du es ja eh nicht wegen der Kohle. Da freue ich mich natürlich über so ein Silbertellerchen schon ein bisschen mehr als über, weiß nicht, eine Flasche Wein, die ich mir auch eigentlich im Edeka kaufen könnte. Also geht's mir jetzt, aber klar, wenn man in anderen Dimensionen unterwegs ist, kann ich das verstehen.
Also bei dir kommen noch Ehrenpreise dazu, denke ich ganz fest dran.
Ich hoffe.
Noch mehr. Ja. Auf jeden Fall. Also mein erster Ehrenpreis war ein Hindernisrennen in Schwanewede, was ich gewonnen hatte. Und da gab es eine Matratze, da war eine Matratzenfirma, Sponsor. Ja, und dann musste man irgendwie die Matratze da in den Transporter zerren. Und
Matratze.
irgendwie da eine Matratze, also ja. so fürs Bett, ne?
Ja, ja. Also ich kann mich erinnern, was ich mal mitbekommen habe, es gab mal, das ist aber auch schon sehr, sehr lange her, mal eine Einbauküche. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil es wirklich viel wert ist, aber da brauchst du halt auch wirklich den Bedarf dafür. Und es gab mal eine Sahnetorte, ich weiß gar nicht, wo das war, München-Riem oder irgendwas, die dann den ganzen Stall vergiftet hat quasi, weil die irgendwie schlecht war oder irgend sowas. Also, ja, passiert halt irgendwie, naja gut. Aber nochmal auf diese Weltmeistergeschichte, was war das genau? War das Fejonterie oder wie, was war das genau?
Nein, das war über 2-3 Jahre ausgeschrieben worden, dann ist das Jahr vor mir von Andreas Wöhler da. Und dann bin ich eingeladen, weil ich wohl aktuell war, ich muss ja 86, 85 war ich Champion bei den Profis auch schon, zweite Profi-Championat. Und es wurden 12 Nationen eingeladen, also wirklich Neuseeland, Japan, Australien, Amerika, England, Frankreich, Irland, also alles Rennsportnationen, die auf dem großen, großen Sport im Hindernissektor hatten. Und das war von der britischen Eisenbahn gesponsert, British Rail Freight. Und es ist so, das war dann das letzte Mal, dass das ausgetragen wurde, weil die Eisenbahn dann wohl auch ein bisschen Defizite hat und hat dieses Sponsoring eingestellt. Also so gesehen bin ich amtierender Weltmeister, auch wenn es jetzt ein bisschen doof klingt.
Ja.
Aber ist nicht mehr ausgetragen worden. Und dann wurden 3 Wertungsläufe, also man wurde ausgelost für 2 Hürdenrennen und ein Yachtrennen. Durfte aber sagen, nee, Yachtrennen reite ich nicht. Das heißt, der Amerikaner hat es nicht geritten und ich glaube noch einer, weil sie einfach keine Yachtrennen haben. Die haben Hürdenrennen, aber dann da so Sheltonham, die Sprünge, das war auch schon so für mich schon so ein bisschen wie, ein bisschen Klasse S. So, ne? Und dann habe ich mich ganz gut reingefunden, habe dann das erste Hürdenrennen gewonnen, war ein tolles Pferd, ein Flachrennformat und der sprang ganz ordentlich. Und dann war es so, dass das zweite Rennen war ich Dritter. Und dann kam dann dieser letzte Wertungslauf, das Yachtrennen. Und Steve Smith-Eccles war natürlich favorisiert, der englische Jockey. Und er hatte auch gepunktet und so. Aber ich war eigentlich schon so ein bisschen 1 gewonnen, einmal Dritter. Wenn ich da jetzt noch eine gute Performance mache. Und dann habe ich ein Pferd geritten, der lief in der schottischen National vorher. Der sprang ganz langsam und ganz hoch, der sprang so vorsichtig und da musste ich mich mit dem eigentlich erstmal so ein bisschen anfreunden, aber dann hat das nachher alles geklappt und ja, dann irgendwie wächst man dann auch über sich hinaus dann so, ne? Da habe ich tatsächlich noch einen tollen Endkampf hingekriegt und der sprang super und das war schon, war schon nachhaltig, ne?
Das war in Cheltenham.
Stellten, ja. Und dann ist nicht mehr ausgetragen worden. Ne? Also gab 7.000 DM damals, gab's für den Sieg, Jockey ist ja jetzt nicht so viel, haben wir uns dann auch gleich ein Pferd für gekauft, wenn man das so macht.
richtig, alles gut gemacht, ja.
Ja, aber war schon super. Damals war ich angestellt bei Adolf Höhler, also dem Vater von Andreas Höhler, als Hindernisjockey, und die haben mich dann am Flughafen empfangen und mir war das alles unangenehm. Das war dann so ein Tromborium nächsten Tag im Fernsehen, Radio Bremen. Aber ich war auch einfach nur erschöpft. Ne? Also den Moment auch als ich dann den zweiten Siegrim da gemacht habe, kam dann noch so eine Victory Wave, sagten die englischen Kommentatoren, also so den Arm hoch und drin das Ding so, ne? Und aber danach war ich einfach erschöpft, ne? Wir haben dann abends noch eine Party gemacht, dann hat der Japaner noch von mir zwei Glas, alle habe ich dann eingeladen, der Japaner, der ein Glas Whisky, da war der auch Stoß betrunken. Das war einfach grandios, das war toll. Aber ich kam nach Hause, war auch erschöpft und ja, wollte dann einfach meinen Job weitermachen und nicht dieses diesen öffentlichen Hype. Das waren halt drei Rennen geritten und zwei Rennen gewonnen. War jetzt für mich einfach nur so mein Job gemacht und gut, ne?
Ja, aber halt die richtigen Rennen gewonnen. Ich muss auch sagen, diese Jagdrennen, also muss man vielleicht mal kurz erklären, es gibt ja die Hürdenrennen, das ist im Endeffekt einmal den Kurs rundrum und ein bisschen leichtere Hindernisse. Und die Jagdrennen, das ist dann im Endeffekt quer, kreuz und quer mal durch die ganze Rennbahn und schwerere und höhere Sprünge auch und alles. Ich habe einen riesen Respekt vor allen Reitern, die das schaffen, sich da diesen Kurs zu merken. Ich könnte das gar nicht. Also wie macht man das denn eigentlich, dass man wirklich komplett weiß, das sind, keine Ahnung, 20 Hindernisse zu springen und dann geht es ja einmal links rum, einmal rechts rum, dies, das. Also geht man das Thema im Kopf vorher durch oder schreibt man sich das noch einen Spickzettel irgendwie beim Reiten? Oder?
Ja, also, den Plan sollte man sich schon angucken. Man sollte auch einen Plan haben und die Bahn kennen. Natürlich, wir sind auch damals die Trainer zu der Zeit, du gehst die Bahn ab, das war auch in den Flachrennen und so. Ne? Da mussten wir da die Bahn abgehen vorher und so. Das war so Standard. Und im Hindernisrennen sowieso hat man ja auch angeguckt. Und Es ist auch mal passiert, dass wir uns verritten haben. Also in Hamburg war ein Seejachtrennen, wo dann 10 Pferde angehalten wurden und falsche Bahn, weil es ging halt gegenüber los und einen ziemlich scharfen Knick nach links weg. Und dann sind einige geradeaus einfach gegangen. Ne? Und also gab da schon Turbulenzen. In Düsseldorf war mal ein Rennen, oder dann wurden wir mit Steinen beworfen, weil wir da falsche Bahn gegangen sind. Also passiert nicht oft, aber ist schon passiert. Ist dann auch hochpeinlich, aber in der Regel ist man ja als Profi schon, man weiß, Diagonale, es geht eigentlich nur durch eine oder zwei Diagonalen und es gab nur 6, 7 Hindernisbahnen, das heißt nur, aber die kannte man natürlich, ne? Also da wusste man schon genau von A nach B. Ne?
Aber damals war das ja so, du warst ja auch, wie gesagt, mehrfacher Hindernis-Champion. Da musste man schon einige Rennen gewinnen. Ne? Heute ist es ja, glaube ich, so, wenn du irgendwie, wie viel gibt es denn überhaupt noch? Ich glaube, 3 Hindernisrennen noch in Deutschland oder lass es 4 sein oder ja. Manchmal auch 2 nur. Aber damals, das war schon eine Menge, ne?
Doch, war schon, also man konnte schon ganz gut beschäftigt sein und auch ganz gut Geld verdienen. Wir waren auch 15, 20 Hindernisjockeys und ich habe auch kurz vorhin mal in die Statistik geguckt, ne? Also dass ich mich da jetzt einfach nochmal ein bisschen reindenke. Und so zwischen 20 und 30 Rennen musste man gewinnen. Da waren ja auch, das war ja auch starke Konkurrenz. Also so Rainer Ulrich, Rainer Rohrding, Tom Lüdenschloss und die haben auch alle stark geritten. Ne? Also da musste man schon sich durchsetzen. Also. Und man musste eben gesund bleiben. Das war ja das A und O. Wenn man 2, 3 Monate ausfällt und so, dann war das Championat weg. Ne? Wenn man so Statistik, jeder 10. Ritt könnte auch mit dem Sturz zusammenhängen. Also irgendwie hat mir mal jemand gesagt, es gibt zwei, die gefährlichsten Berufe der Welt, ist als Frontsoldat und als Hindernisjockey. Ich habe das natürlich nicht so, damals nicht so gesehen. Ich habe es gerne gemacht und bin auch relativ verletzungsfrei durchgekommen, weil ich einfach auch immer ein bisschen, ich will das jetzt nicht auf meine Feinfühligkeit zurückführen, aber ich hatte einfach einen guten Draht mit den Pferden auch. Ne? Also ich konnte mich schnell darauf einstellen und fand das schön, wenn die gut gesprungen sind. Und wenn sie nicht so schön gesprungen sind, habe ich sie halt ein bisschen in Ruhe gelassen und habe versucht, sie einfach so ein bisschen auch mental und durch eine ruhige Art dann einfach, dass sie Sicherheit kriegen. Und wenn er dann mal 4. war oder 5. nur war, weil er einfach noch Routine brauchte, dann war er beim nächsten Start war er dann schon besser. Ne? Also wir haben dann nicht Harakiri gemacht. Ne?
Und Rekordhalter bist du, glaube ich, auch noch irgendwie mit knapp 50 Siegen in einem Jahr. War das als Amateur oder war das schon als Hindernisjockey?
Nee, das war das letzte Amateurjahr, 3. Aha. Championat als Amateur. Da war man irgendwie dann, man hat ja auch erst 3 Kilo Erlaubnis noch gehabt, die gingen schnell weg und dann hatte ich, der Knoten war geplatzt. Ne? Und dann habe ich dann in einem Jahr, konnte 56 Kilo auch auf der Flachen reiten und habe ich auch viel Flachen geritten. Und 48 Rennen, und das war dann so ein Nachkriegsgrößter Siegzahl nach dem Ersten Weltkrieg und so. Und das hatten dann irgendwie mal eine ganz große Zahl da, davor noch, weil dann diese Herrenreiter, also ich sag mal, Sport, Amateursport kommt ja aus diesem, das waren ja früher Offiziere, Soldaten und die haben eben diese vielen Rennen geritten, viele Rennen gewonnen. Aber so 48 Rennen gewinnen als Amateur, das war dann schon eine Ausnahme. Ne?
Also um mal einen Vergleich zu ziehen, der amtierende Amateur-Champion in Deutschland mit Siegen 2024 ist ja Kevin Brayer, der hat 3 Siege gebraucht dafür. Also es hat sich alles leider Gottes in eine andere Richtung entwickelt, ne?
Ja, hat sich alles ein bisschen relativiert, das stimmt.
Ja. Ja. Naja, also dann haben wir das jetzt. Aber wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu der ganzen Pferdegeschichte? Also irgendwie ganze Familie schon Rennsportbezug gehabt oder wo kommt das her? Weil ich glaube, du bist auch ganz in der Nähe von der Rennbahn geboren, ne, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Mhm. Ja, genau. Neue Versuch, also genau hinter der Rennbahn in Bremen bin ich geboren. Meine Eltern waren begeisterte Rennsport-Besucher. Und da gab es ja mal irgendwann so einen Kontakt, ne? Also der ein Redakteur, der kannte einen Trainer und meine Eltern kannten den damaligen Angestellten bei einem Buchmacher Albers und die haben zusammen und dann kamen dann irgendwie meine Eltern drauf, ja, unser Sohn, der ist ja so mit diesen Pferden und kann er dann nicht irgendwo mal im Stall. Und dann bin ich dann als 10-Jähriger in Stall von Karl Rath und ja, von da an eigentlich jeden Tag. Dann ging das los mit den Ponyrennen. Viele Ponyrennen geritten und da ist auch, da lernt man das Reiten so, ne? So ohne Sattel und alles und dann die Ponys einen halben Tag da drauf gesessen hat, dann hat man einfach alle Tricks raus, die sind auch schlau, die wollen dann auch mal runterschmeißen und so und das ist eigentlich eine gute Schule, ne? Also wenn man da als junger Mensch oder ja, junge Frau, junger Mann, in jungen Jahren, wer ein Pony reiten kann, der kann auch ein großes Pferd reiten. Mhm. So, ne? Also das war, glaube ich, das Maßgebliche, dass ich ganz fest im Sattel war, gut stilistisch war und auch so mit meiner Art zu reiten gut klarkam dann. Ne?
Mhm. Aber du warst ja nie der Kleinste eigentlich, ne? Wie hat denn das mit dem Gewicht funktioniert bei dir?
Ja, eigentlich gut. Ne? Also ich hatte also mit dieser 1,73 groß und habe ich immer mal gelesen, ja, Lester Piggott ist 1,73 groß, also genauso groß wie ich und der kann 53,5 Kilo, ne? Also kann der reiten. Und dann ist er so, das musst du auch irgendwie schaffen und ja, so 56 Kilo, 55 Kilo, das war immer machbar bei mir, ne? Das ging.
Was schon krass genug ist, aber wenn ich jetzt hier mal in die Statistik reinschaue, deinen ersten Sieger mit 49 Kilo, also wie kam das denn zustande? Wie hast du das denn gemacht? Also da muss man ja nochmal zusätzlich hungern, ne?
Dieses Pferd, was ich damals immer geritten habe, Alpenhirt, den haben wir so ein bisschen klassisch aufgebaut. Das heißt, er ist 2-3 Rennen gelaufen und musste erstmal lernen alles und durfte auch nicht hart angefasst werden, bis er sein GRG hat. Und dann hat er das dann auch wann gehabt mit 52. Und dann stand dann Hermann Scholz da, ja, kannst du denn 49 reiten? Weil das muss dann jetzt losgehen mit dem und das schaffst du doch nicht. Und dann habe ich gedacht, doch, das schaffe ich. Und habe da so 53 Kilo gewogen, war schon in der Ausbildung als Kraftfahrzeugschlosser und habe dann eine Woche lang praktisch nichts gegessen. Und dementsprechend war das auch alles ein bisschen anstrengend. Aber als er dann gewonnen hatte, dann kamen mir dann auch die Tränen und da ist dann alles von diesem Druck dann rausgekommen. Und das war schon anstrengend, aber wenn man irgendwie, ich wollte das unbedingt. Ne? Ich hatte einfach diesen Ehrgeiz, ja nein, ich möchte ihn gerne reiten, wusste ja auch, dass das dann irgendwann funktioniert, dass der gewinnt und ich wollte dann irgendwann mal wirklich auch dann einen Sieger reiten und dafür musste ich halt richtig ackern. Hab das aber von da an nicht mehr gemacht. Ne? Hab dann meinen Körper nicht mehr so geschunden. Ne? Aber da für den ersten Sieg, also das war gequält, ja.
Also 1,73 und 49 Kilo dann.
Ja, und da gibt es ein Foto, ne, so ich praktisch so in Tränen aufgelöst und die Rennstiefel, dieses Bein, die Rennstiefel haben so Luft, ne? Also die lagen nicht am Bein, dass er sich war dann so runtergehungert, dass ich wirklich schon schlecht aussah. Ne?
Oh je, weißt du, und ich bin froh, dass ich gerade mal irgendwie unter 90 Kilo jetzt endlich mal drauf habe. Irgendwie, okay, gut, aber.
Ja, du hast abgenommen, habe ich gestern gesehen. Du hast deutlich abgenommen mit dieser Koffein. Koffeinkur oder was machst du, ne?
Ja, da hat einer im Podcast gut aufgepasst, ne? Von vor 2 Wochen, als Niki von Miltitz da war. Da habe ich das ja erklärt, wie ich es versucht habe. Auf jeden Fall hat es ein bisschen funktioniert, das stimmt tatsächlich.
Ein bisschen funktionieren, ne?
Ja, aber ich glaube, dass spätestens das Frühjahrsmeeting wird dann wieder dafür sorgen, dass ich dann wieder zu alter Topform auflaufe und die Knöpfe wieder ein bisschen spannen. Das ist immer so der Klassiker. Ja, also jetzt haben wir über deine Jockey-Karriere schon gesprochen, deine Reiterkarriere als Amateur und später als Hindernisreiter. Aber du warst dann auch Trainer und das eigentlich auch relativ lang, ne? Und ich weiß gar nicht, knapp 30 Jahre, ne?
Knapp 30 Jahre. Ich habe dann in der Bremer Fahren angefangen zu trainieren. Mhm. Fast ein Jahr später als Andreas Wöhler. Also Adolf Wöhler ist ja verstorben. Andreas Wöhler hat dann den Stall von seinem Vater übernommen. Und ich bin dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, bin in dem Jahr noch, ich glaube sogar noch Hindernis-Champion bei den Profis geworden, habe im Oktober angefangen zu trainieren, hatte auch gleich einen tollen Sieger als Trainer im Rakarcha-Yacht mit der Afriola. Also es fing eigentlich vielversprechend an, hatte dann auch schnell viele Pferde, aber merkte auch, dass auf einmal, also so Jockey, die Leute kommen und man ist da so ein bisschen gut unterwegs und braucht sich um nichts kümmern und als Trainer muss man sich ja dann plötzlich um 15 Dinge kümmern und das war schon ein Quantensprung dann, ne?
Ja. Ja, aber es sind ja trotzdem ein paar hundert Siege bei rausgesprungen, ne? Also lässt sich ja schon sehen.
Ich glaube 349 und ich sag mal im Schnitt habe ich immer so 20 Pferde trainiert. Wollte auch jetzt nicht irgendwie ein so großes Quartier, habe immer ein bisschen versucht individuell, hatte mich aber hat mir selber gesagt, na, du kannst auch aus einem schlechten Pferd das Beste rausholen und kannst dich so profilieren, aber das ist Quatsch. Man macht aus der Schildkröte, machst du nichts Schnelles. Ne? Also ich war da auf dem verkehrten Dampfer, hab Pferde an den Start gebracht, die vielleicht, also das behaupte ich jetzt einfach mal überheblich, das hätten andere Trainer überhaupt gar nicht in Training genommen und die sind dann bei mir Rennen gelaufen, waren dann auch mal irgendwie Dritter und haben dann auch funktioniert, waren gut geritten. Aber da kräht kein Hahn nach. Und also wichtig ist, dass man in der oberen Liga prominent ist, dass da mal so ein Black-Type-Pferd dann auftaucht und. Das war am Anfang halt nicht. Ich habe gute Rennen, viele Rennen gewonnen, auch am Anfang. Ich habe meine Rennen gewonnen. Aber so richtig, dass ich, sage ich mal, so Unterstützung hatte von größeren Gestüten oder so, das habe ich halt nicht hingekriegt. Ne? Also dafür war ich einfach, habe ich selber viel gemacht. Ne? Also habe immer gedacht, ja, du machst das am besten, aber man muss das. Ich habe als Trainer einige Fehler gemacht. So, ne, das kann man einfach so sagen.
Und dann hast du aber irgendwann die Reißleine gezogen und hast gesagt, du willst aber auch jetzt erstmal im Rennsport gar nichts mehr zu tun. Aber du bist da komplett ausgestiegen, ne?
Ja, es war eigentlich die Situation, dass wir wirklich wenige Pferde nur noch hatten und meine Lebensgefährtin hatte auch nicht mehr so diese Lust, dieses immer unterwegs und immer im Training. Es hat sie genervt nachher. Sie ist eine richtig ausgebildete Dressurreiterin und sie fand das einfach nicht mehr so toll. Und die Kundenkontakte, wir wollten einfach noch ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Und für mich war wichtig, vielleicht auch eine Phase in meinem Leben, dass ich einfach auch selbstverfügbare Zeit, also das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Gut, was wir haben. Das ist ja nicht irgendwie zu beziffern. Aber ich hatte einfach so diesen innerlichen Zwang, dass ich sage, Mensch, geh besser raus und anstatt, dass du jetzt hier noch weiterkämpfst, bin auch überall mit einer Null rausgegangen und ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwo mich klein machen muss, wenn ich da irgendeinen Futtermittelhändler begegne oder was auch immer. Also das habe ich schon ganz gut hingekriegt. Und dann sind wir auf einer Privatanlage, hatten wir ein Angebot, wo ich dann so als Hausverwalter und meine Freundin als Futtermeisterin und Dressurvorbereitung für die Herrschaften, die haben dann geritten und sie hat die Pferde vorbereitet. Da hatten wir ein eigenes Haus und das war eigentlich ganz okay, aber nach 3 Jahren als Hofverwalter hieß das, dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, das dir fehlt was, ich möchte mich eigentlich, und man ist am liebsten ja auch da, wo man seine Skills oder wie soll ich das jetzt ausdrücken, seine Berufung nachgehen kann, dann ist man einfach glücklicher. Ne?
Und das heißt, dann hat dich der Rennsport-Virus wieder gepackt?
Ja, ich habe mich dann halt so ein bisschen schlau gemacht. Ich denke, Mensch, was kannst du da machen und so. Dann kam ich über eine Beziehung ins Gespräch mit Herrn Ostermann. Und der sagte, ja, er hätte eine Idee für mich. Ich würde dann, sage ich mal, zwar nach Köln fahren müssen, vier, fünf Tage da mich in, damals, ich glaube, wir haben fast 25 Pferde da zu betreuen. Und bei drei verschiedenen Trainern, also Markus Klug war noch in Röttgen und zwei Trainer in Köln, Peter Schirgen und Waldemar Hickst. Und dann bin ich da halt morgens in Stall, hat die Pferde angeguckt und Koordinierung, Tierärztin, Hufschmied, Planung, dies und das und bin dann wieder nach Hause gefahren am Wochenende und hatte dann aber nach 4 Wochen einen richtigen fiesen Unfall, weil ich mich angeboten habe, auch das eine oder andere Pferd mit im Training zu reiten, zwei Lot. Da war ich 58 damals und war eigentlich auch fit, aber war ein doofer Unfall. Pferd ist in die Rails gelaufen, Bein ist in den Rails hängen geblieben und dann lag ich dann da in Köln morgens und das Bein halb abgerissen und also Schulter gebrochen und ja, dann musste ich erstmal durch eine harte Reha, aber ich bin eigentlich, sage ich mal, ich war immer eigentlich ein ganz netter Kerl, aber seitdem bin ich nochmal geläutert, sage ich mal so.
Ich hab's natürlich vor unserem Podcast nochmal gegoogelt, das Ganze, ne, mit Uniklinik und Intensivstation, offener Beinbruch und was weiß ich was alles. Und vor allem, was ich richtig krass finde, das ist ja gar nicht so lange her, das war ja 2018. Ne? Also ich hab gedacht, das ist länger her. Ich hatte das noch im Kopf irgendwie, dass da was war, aber nicht, dass das irgendwie erst 2018 war.
Ja, und das i-Tüpfel kam ja, dann bin ich wieder in Gang gekommen, also zwar rumpelig, aber so, dass ich aufrecht, also man muss aus dem Liegen wieder hoch, dann muss er aus dem Rollstuhl wieder hoch und dann musst du natürlich auch irgendwann ohne Krücken. Das habe ich irgendwann geschafft, dann bin ich viel Fahrrad gefahren und dann habe ich gesagt, Mensch, du kannst doch vielleicht Pferde fahren, habe ich den einzigen, der ihm Jobs vergeben kann in Norddeutschland, ist und war zu der Zeit eben auch Gregor Baum und den habe ich über Dominik Moser ihn angesprochen und er sagte, ja, können wir was machen und bin ich halt wieder reingekommen, habe noch für Görlsdorf einen Sekundärjob gemacht, auch als Koordinator, ein bisschen bei Janina Reese und da habe ich dann natürlich dummerweise mit meinem, sage ich mal jetzt, mit meinem Krüppelbein dann ein Pferd abgeladen, was mir dann in die Schulter gesprungen ist, mich umgerissen hat, habe ich mir erstmal gleich nochmal die andere Seite, die Schulter da ganz zerfetzt, war der zweite Unfall. Ja, und dann musste ich einfach darauf hören, dass ich einfach wegbleiben muss von den Pferden und was ich immer mein Leben lang super gut konnte, dieses Handling mit den Pferden. Ich muss mich jetzt einfach neu erfinden, ne? Dass ich da eben wegbleibe und gucke, dass ich mich trotzdem einbringen kann. Ja, und dann hat sich das ergeben, dass ich dann über die BG mit Unterstützung und auch mit viel Wohlwollen der Familie Baum dann den Bürojob gekriegt habe, unter der Anleitung von Matthias Seber. Und da habe ich mich reingefuchst und mache da jetzt meinen Job und habe dann noch die feine Sache von als Wettexperte, was mir sehr viel Spaß macht. Also ich bin eigentlich jetzt im Moment eigentlich mit der beruflichen Situation nach diesen schlimmen Unfällen bin ich eigentlich sehr happy jetzt. Ne?
Ja, aber das muss man ja trotzdem erstmal schaffen. Du warst jetzt so viele Jahre Hindernisjockey, ja, du hast ja selber gesagt, das ist einer der gefährlichsten Berufe der Welt eigentlich, ja. Und schaffst es dann aber da relativ unfallfrei durchzukommen, ja, knock on wood und dann danach, das ist wie wenn so ein Profiboxer im Ring nie ein blaues Auge kriegt und dann in der Kneipenschlägerei auf einmal dann irgendwie.
Ja, der Vergleich, der genau so ist es.
Ja, oder? Also,
das passt wie die Frost aufs Auge.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Das ist, okay. Ja, exakt. Ja, aber das heißt, aber der Bürojob, der ist jetzt relativ unfallsicher, oder? Du bist Assistent der Geschäftsführung auf der Neuen Bult, also in Hannover.
Genau,
auf der
Rennbahn. Das ist relativ unfallsicher. Ja, so große Leitern hochkommen und sowas mache ich halt nicht mehr und Pferde auf Abstand und ja und das die BG hat das auch sehr unterstützt, muss ich mal sagen, hat da ganz gut die haben einfach stimmt ja gerade,
ich habe gerade eben schon Angst gehabt, dass da jetzt schon wieder irgendwie irgendein Dachbalken oder was runterkommt und du jetzt doch beim Podcast schon wieder den nächsten Bruch erleidest, um Gottes Willen. Okay, gut, also dir geht's gut. Sehr gut, okay, gut.
Nein, das ist, nee, da geht's mir ganz gut und weiter. ich bin auch in mich gegangen. Ich sage so, Stefan, jetzt pass mal richtig besser auf dich auf. Also kannst nicht weitergehen. Und seitdem, toi toi, bin ich unfallfrei.
Ja, ja. Ja, und dann bist du ja auch noch Wettexperte, wo ich mich sehr freue. Also am Anfang, als die dich da hingestellt haben, da weiß ich noch, da haben wir uns so ein bisschen beschnuppert und haben erstmal geguckt, was macht der andere denn da eigentlich. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, ich glaube, wir sind schon ein ganz gut eingespieltes Team. Also ich sehe es zumindest so.
Auf jeden Fall, also sehe ich genauso. Finde ich auch richtig gut. Also ich tendiere ja tatsächlich, sage ich mal, über Expertise. Ja, ich lese die Formen, Vorformen, gucke mir auch die Rennen vorher mal an und so. Und das ist so mein erster Stützpfeiler. Das, wie ist er denn vor 2-3 Rennen Wochen gelaufen? Ist er meistens der Favorit, zweite oder dritte Favorit. Aber du bringst dann dieses Esprit rein, dass du dann auch mal so einen aus dem Ärmel zauberst, wo ich im ersten Blick gar nicht drauf komme. Und da hast du ja auch eine wirklich gute Trefferquote. Das finde ich, das ergänzt sich gut. Und ich glaube, Statistik haben wir ja nicht, aber ich sag mal, das Publikum, was jetzt uns zugehört hätte, hätten mit Sicherheit nicht verloren. Also ich glaube, ja, die wären ganz gut dabei gewesen.
Da bin ich mir ganz sicher. Ne? Ich dann so mit dem einen, den man noch irgendwie in der Viererwette braucht, das richtig knallt, der große Außenseiter, und du hast eben die drei, die es dann auch unter sich ausmachen, und ich glaube, diese Kombi ist dann irgendwie schon ganz gut. Ich stehe ja dazu, ich bin ja ein absoluter Außenseiterwetter. Das ist oft schlimm genug finanziell. Aber wenn es mal klingelt, ja, dann kann ich auf den Schein auch wirklich stolz sein.
Und eben gibt ja auch diese Statistik, dass die Dortmunder Sandbahn und die Hannover Rennen und die Rennen Dortmunder Sandbahn, dass da die meisten Außenseiter-Siege passieren. Ne? Also da ist es gar nicht so clever, dass man immer bei den Favoriten bleibt. Dann ist man am Ende des Jahres nicht vorne. Ne?
Ja.
Gut, das kann sich auch mal ändern, aber das war so was auf jeden Fall im letzten Jahr. Ne?
Ja, wir haben noch ein paar Kategorien, die wir gemeinsam durchgehen wollen. Mit was wollen wir denn anfangen? Du darfst es dir aussuchen, ob wir den schönsten Moment, den peinlichsten Moment oder von mir aus auch die Charity-Wette als erstes machen, wo wir schon über das Wetten sprechen. Mit was möchtest du anfangen?
Charity?
Machen wir es mal so.
Die Charity-Wette.
Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Da bist du der Erste, der das vorzieht. Aber das ist okay. Da muss ich jetzt nochmal hier auf pferdewetten.de gehen. So, einloggen. Also, das Prinzip ist ja relativ bekannt. Es gibt 100 Euro von pferdewetten.de. Und die werden dann im Langzeitwettmarkt, das ist ganz wichtig, also es sind die Rennen, die in der entfernteren Zukunft liegen, eingesetzt. Entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Und wenn das ein Treffer ist, dann geht das gesamte Geld, inklusive Einsatz natürlich, den Kranken Kindern zugute. In dem Fall ist es wieder mal der Hand-in-Hand-Cup am 18. Juni das Ganze. Das größte Charity Amateur-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens, die ihre gesamten Einnahmen und ihren gesamten Erlös eben an die Kinderkrebsklinik, ans Kinderhospiz etc. spenden, und deshalb unterstützen wir das Ganze auch. Und ja, jetzt ist die Frage, was hast du dir für ein Rennen ausgesucht? Wo wollen wir denn spielen?
Wir wollen spielen Derby, klassisch. Wetten wir das Derby, würde ich gerne das Derby wetten.
Jawohl.
Kann ich das splitten, also zwei Pferde wetten?
Das kannst du auch. Normal geht's nicht, aber du darfst ausnahmsweise. Also dann machen wir einmal Eagle Emblem. Der steht auf 15 für 1, Sieg und 3,80 Euro Platz. Du willst wahrscheinlich aber dann nur Sieg wetten, oder? Oder willst du auch Siegplatz?
Nur Sieg wetten, ja.
Jawohl.
Und Lazio.
Der steht auch auf 15 für 1. Das heißt, mit anderen Worten, wenn einer von beiden gewinnt, gibt es 750 Euro für dich und den guten Zweck. Beides Pferde, die sich jetzt doch gestern am Renntag allerdings in München gut angeboten haben. Eagle Emblem hat da ja als klarer Favorit, muss man auch dazu sagen, sehr schön gewonnen. Und Lazio hat zwar die weiße Weste abgelegt, aber ich glaube, dieser zweite Platz im Bavarian Classic zu Path of Soldier war ja auch nur ein Kopf. Das hat schon gepasst.
Ja, das hat gepasst. Mir gefiel das auch, dass man ihn versucht hat, so zu verstecken und dann nach hinten raus langgezogenes Spiel. Die Körperhaltung finde ich ganz toll. Er hat ja auch schon ich denke, der Waldemar ist jetzt auch mal dran. Also irgendwie kann das irgendwo mal passen da mit dem Derby.
Beide Pferde von Waldemar Hickst trainiert. Peter Schirgen hat natürlich auch eine ganze Armada an Pferden, die da in Frage kämen. Henk Greve auch. Delgado von Andreas Wöhler, auch tolles Pferd. Also ich finde, das ist ein hochinteressanter Wettmarkt dieses Jahr. Und am 6. Juli sind wir dann alle ein bisschen schlauer, wenn das deutsche Derby dann in Hamburg-Horn stattfindet. Wie gesagt, Langzeitwettmarkt gibt es auf auf pferdewetten.de einfach mal vorbeischauen. Da haben wir die Charity-Wette. Dann machen wir jetzt, würde ich sagen, den schönsten Moment.
Der schönste Moment.
Ja, nachhaltig ist schon diese Weltmeisterschaft. In dem Moment war es natürlich jetzt nicht so, oh, das ist mein schönster Moment, aber sage ich mal immer wieder im Nachklang oder jetzt auch mal 40 Jahre später oder ist man schon immer wieder auch ein bisschen, das stärkt auch das Selbstbewusstsein, ne? Dass man sowas hingekriegt hat, die Nerven da hatte und das ist einfach schön, langzeit schön. Aber wir hatten auch schöne Erfolge. Ich hatte damals einen Lieblingswert, den Konstantin, der war ganz toller Springer, aber auch für Flachen so schlecht. Er hat dann das 100.000er gewonnen. Das war auch so richtig diese Verbindung mit dem Pferd und das hat alles so gepasst. Das war dann so ganz emotional im Moment. Oder damals mein erstes großes Jahrgang, was ich für Adolf Wöhler noch gewonnen habe, Aveporo. Die Besitzer, dieses Glück dann der Leute und wenn die dann auch hinterher noch gekommen sind, damals war das so, dann kamen die auch und haben einen dann nochmal da 500 in die Tasche gesteckt und sowas. Das sind schon so ein paar Highlights gewesen und ich denke, diese 100.000 in Hannover zu gewinnen und eben diese Weltmeisterschaft, das waren schon tolle Sachen.
Wir haben noch eine Kategorie, den peinlichsten Moment im Rennsport. Jetzt bin ich gespannt.
Der peinlichste Moment.
Da wird schon gestöhnt und geschnauft im Hintergrund. Also das heißt mit anderen Worten, aber du hast eine Story, das ist schon mal gut.
Ja, ich muss ja auch ein bisschen drüber nachdenken, weil es sowas verdrängt man ja auch ganz gerne, sag ich mal. Also mein erster Ritt war schon peinlich, ne? Also das muss ich sagen. Das in Pferden, Kanal war so eine hübsche Fuchsstute, aber was ich da abgeliefert habe, also da war ich hoch frustriert auch und tat mir auch leid fürs Pferd, was ich da. Und das war schon peinlich. Ja. Und noch eine peinliche Sache ist natürlich der Klassiker. Es fing die, als Trainer hat man über der Auktion mal 2-3 Pferde gekriegt, dann waren die automatisch in den Auktionsrennen eingeschrieben und da musste man ja bei den Streichungen ein bisschen aufpassen, dass man nicht ewig drinnen bleibt. Und dann habe ich das mal für eine Stute verpasst und habe den Besitzer dann noch beschwichtigen können. Ich sage, ja, dann haben wir ein bisschen größere Auswahl und machen wir schon. Und dann den zweiten Termin habe ich dann nochmal verpasst.
Ach, oh je.
Und ja, da konnte ich auch den Besitzer nicht mehr beschwichtigen, dann musste ich das selber bezahlen. Und das tut dann ja auch weh. Ne?
Und Pferd ist aber am Ende auch nicht gelaufen im Auktionsrennen. Das wäre ja noch die schöne Wendung gewesen, ne? Wenn das noch geklappt hätte.
Die schöne Wendung war eben nicht da, aber sie war gut, also war eine gute Stute, hat auch zweijährig gewonnen. Aber Auktionsrennen dreijährig war, dann war sie nicht mit am Ball. Leider nicht. Ja. Aber ich durch meine Vergesslichkeit, also nicht Vergesslichkeit, aber einfach nicht aufgepasst und das war jetzt schon zweimal dann nicht aufgepasst. Das ist schon
passiert halt. Ja. Lieber Stefan, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf den nächsten Renntag. 18. Mai ist es wieder soweit. Dann sind wir wieder in Hannover vereint und ich hoffe mal, dass wir da auch die eine oder andere gute Wette dann im Führing basteln und ich wünsche dir bei allem, was noch kommt, alles Gute, viel Glück, Erfolg und vor allem, und das ist das Wichtigste, eine unfallfreie Zeit, lieber Stefan.
Okay, machen wir. Alexander, danke dir. Ja, bis dahin.
Stefan Wegner bei uns im Podcast bei Vollhorst. Ein Mann, der es geschafft hat, mehrfacher Hindernis-Champion, Amateur-Champion zu sein. Weltmeister der Hindernisreiter in Cheltenham. Das ist schon eine großartige Geschichte. Hat, was weiß ich, wie viel 100 Siege im Sattel und auch als Trainer hingelegt. Und ist mittlerweile ein wirklich renommiertes Gesicht im Livestream und als Wettexperte an meiner Seite nicht mehr wegzudenken in Hannover. Ich freue mich, wie gesagt, auf den nächsten Renntag. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Vollhorst. Bis dahin alles Gute, ciao, tschüss, auf Wiederhören und wie immer Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.